Ich würde gerne lesen, dass Deutschland die Kurve bekommen hatte in den letzten 5 Jahren. Also nach einem schwierigen ersten 5 Jahren in der Dekade, dass Deutschland wirklich die Kurve bekommen hatte und es dazu hinbekommen, dass wir deutlich mehr Investitionen geschaffen haben bis 2030. Das finde ich, und gerade Technologien, die eine Zukunft haben, also wirklich da neue Technologien, Sachen, die uns wirklich nach vorne bringen, dass das bis 2030 stattfindet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wirtschaftsgesprächen Deutschland. Heute habe ich John Galvin zu Gast. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von Coca-Cola Euro-Pacific Partners in Deutschland und wir haben darüber gesprochen, wie man mit einer der bekanntesten Marken im Land den Herausforderungen innerhalb Deutschlands begegnet, vor allem aber, wie man es schafft, in die Organisation ein Growth Mindset zu bekommen, denn John sagt ganz klar, wenn ihm das gelingt in den nächsten 3 bis 5 Jahren, ist die Gesellschaft eigentlich zukunftsfähig und wie er das schafft und wie auch Innovation in der Organisation getrieben wird, darüber haben wir im Detail gesprochen. Freut euch auf eine wirklich abwechslungsreiche Folge mit John Galvin. Los geht's. Moin John.
Hi Sven.
Ich freue mich heute, bei euch zu sein, hier in Berlin. Und wir wollen heute über eigentlich unterschiedliche Sachen sprechen. Es ist tatsächlich die Januar-Folge, mit der wir auch in dieses Jahr reinstarten. Dementsprechend ist mal vorab an alle Hörer, frohes neues Jahr. Ja. Ich hoffe, du bist gut gestartet.
Ja, vielen Dank. Auch frohes neues Jahr dir und deine ganzen Hörer.
Bevor wir starten, lass uns doch mal kurz dich vorstellen. Beschreibe mal ganz kurz dich mehr oder weniger in deiner Funktion in wenigen Worten, sodass wir ein besseres Gefühl bekommen.
Ja, ich bin heute hier als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Wir sind der Coca-Cola Bottler, Abfüller und machen den Vertrieb für Coca-Cola in Deutschland. Wie man es vom Akzent merkt, bin ich kein gebürtiger Deutscher. Ich komme tatsächlich aus Irland und wohne jetzt zum dritten Mal in Deutschland, war im Studium hier, war auch gerade am Anfang von meiner Karriere hier. Inzwischen war ich dann weg in Indonesien, in Singapur, im Rest Europa und dann 4 Jahre in Pakistan, wo ich als CEO für Coca-Cola Pakistan unterwegs war, bis ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Am Anfang als der kommerziell Verantwortliche und jetzt als Vorsitzender der Geschäftsführung. Ich habe sonst 4 Kinder. Eine Frau aus Indonesien, 4 junge Kinder, das hält mich auch sehr, sehr busy.
Absolut. Ich meine, ich habe 2 und weiß manchmal nicht, wohin. Ja, dementsprechend kann ich das super gut vorstellen. Wir gehen nachher nochmal auf die speziellen Tätigkeiten von dir ein. Lass uns das Spiel Two Truths and One Lie sozusagen an den Start bringen. 3 Anekdoten aus deinem Leben, ja, wovon eine gelogen ist. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe mitgebracht ein bisschen aus meiner Coke-Historie. Mhm. Ich würde anfangen, meine erste Erfahrung mit Coca-Cola war in unserem Werk in Franken, Knetzgau, wo ich als 18-Jähriger in dem Werk gearbeitet habe. Meine zweite Anekdote ist, als ich in Pakistan war, wo wir wie immer was für Diversität machen wollten und wir hatten GabelstaplerInnen ausgebildet, also wirklich Frauen als Gabelstapler dann unterwegs in unseren Werken in Pakistan. Und Pakistan ist nicht ein Land, wo das normalerweise stattfinden würde. Und drittens in Indonesien, wir hatten als Euro-Pacific Partners die Abfuhrrechte gekauft vor 3 Jahren und dort haben wir das erste Recyclingwerk für die Getränkeindustrie hingestellt. Und dieses Werk hat eine Kapazität von 35.000 Tonnen jährlich an Plastikflaschen, die recycelt werden.
Ah, okay. Eieieiei. Okay, das ist, ich finde alle Geschichten tatsächlich spannend. Aber ich tippe mal auf eins, dass es vielleicht nicht mit 18 schon sozusagen die ersten Berührungspunkte gab. Wir schauen mal, die anderen Geschichten, why not, würde ich sagen. Wir lösen nachher auf, mal gucken, ja. Was tatsächlich die Lüge war. Mein Tipp ist ganz klar 1. Aber lass uns gerade auch in der Neujahrsfolge, ich finde es fantastisch, dass wir die haben und auch gemeinsam sozusagen über Deutschland sprechen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel vor. Nicht nur die Bundestagswahl steht jetzt irgendwie im Februar an. Die Welt bewegt sich. Wir haben viele Themen. Wie blickst du eigentlich gerade so ein bisschen auf Deutschland?
Ja, man hört und man liest sehr viel kranker Mann Europas. Gerade innerhalb von Deutschland ist es, glaube ich, noch kritischer, als es von draußen gesehen wird. Und Deutschland wird sehr kritisch diskutiert. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also ich glaube, man muss auch erkennen, Deutschland ist das erfolgreichste große Land in Europa. Wir haben eine sehr starke Wirtschaft hier. Wir haben Sachen, worauf wir sehr stolz sein können, in der Arbeitskultur, in der Zuverlässigkeit, in der Planung. Also wirklich massive Vorteile. Auch das Ausbildungssystem. Also wir bilden in Coca-Cola Deutschland 250 Auszubildende jedes Jahr aus. Mhm. Dieses System funktioniert. Also kann man alles besser machen. Aber ich finde, Standort hat viele Vorteile. Es gibt ganz sicher Sachen, die man besser machen kann, aber ich glaube, ich würde nicht gegen Deutschland wetten und ich glaube, man muss auch erkennen, wir haben eine harte paar Jahre hinter uns, gerade mit Covid, dieser Schock nach dem Ukraine-Krieg, das sind große Sachen, die eine Wirtschaft dann zu verdauen hat, sich neu zu orientieren. Mhm. Man braucht auf alle Fälle diese neue Orientierung, aber Deutschland hat historisch auch gezeigt, dass es machen kann und deswegen würde ich optimistischer auf die Zukunft gucken, als was man teilweise liest.
Es sind, wie du selber sagst, natürlich viele Herausforderungen. Wenn ich dich jetzt aber fragen würde, bevor wir gleich nochmal auf die deutschen sozusagen Chancen zurückkommen, wie sieht eigentlich dann dein Arbeitsalltag tatsächlich aus? Ich meine, ihr bewegt euch in unterschiedlichsten Feldern, ihr seid riesengroß, ihr seid der Marktführer sozusagen in eurer Industrie, auch hier im Land. Gibt es einen Tagesablauf tatsächlich, der auch ein paar Routinen hat oder ist er am Ende des Tages relativ flexibel und du folgst eigentlich das, was dein Kalender dir vorgibt? Wie sieht der Tag aus?
Ja, gute Frage. Ich meine, vielleicht ein bisschen zu einordnen, weil wir sind ein Coca-Cola-Bottler. Das heißt, wir haben die Abfuhr- und Distributionsrechte für die Marken Coca-Cola in Deutschland, aber auch in Westeuropa. Wir sind der größte Bottler für das Coca-Cola-System weltweit. Und das Coca-Cola-System funktioniert so, dass die Coca-Cola Company Markeneigentümer ist und die vergibt dann die Bottling-Rechte, diese Abfüllrechte an verschiedenen Abfüller auf der Welt. CCEP, CCEP, Coca-Cola Europe Pacific Partners. Wir machen Westeuropa und wir machen auch Australien, Neuseeland, Indonesien und Philippinen. Wir sind für die Gebiete zuständig. Das ist ein bisschen so, mein Alltag ist ein bisschen damit auch beschäftigt. Nicht nur das deutsche Geschäft. Es gibt eigentlich also kein typischer Arbeitstag, aber wenn man so im Durchschnitt so sich anschauen würde, sicherlich ein bisschen von diesem internationalen Geschäft. Ich bin Aufsichtsrat Mitglied in Indonesien zum Beispiel. Das ist keine große Aufgabe, aber prägt zum Teil mein Tag. Ich bin durch dieses internationale Geschäft auch mit anderen Kollegen dann ständig in Kontakt. Im Durchschnitt würde ich auch da mit der Coca-Cola Company auch Interaktion haben. Da geht es um unsere Marken, unsere Innovationen, unsere Kampagnen und unsere Marktumsetzung. Das im Durchschnitt. Natürlich das operative Geschäft von uns selbst, ob das jetzt, wie wir unsere Nettoerlöse treiben, wie wir unsere Kosten im Griff haben, wie wir operativ unterwegs sind. Ich arbeite hier mit einem ganz tollen Team. Ich habe 10 Leute bei mir im direkten Team. Arbeite mit ihnen dann natürlich schwerpunktmäßig, je nachdem, was das Thema ist. Es kann Digitalisierung sein, es kann so eine externe Stakeholder-Geschichte sein, es kann auch unsere Markenthemen sein. Also es gibt sehr, sehr vielfältige und verschiedene Sachen. Ich würde sagen, immer mit People ist auch immer so ein Bereich, wo jeden Tag entweder die Kultur, die Fähigkeiten, wie wir die Sachen gestalten für unsere Teams draußen und drin. Das wäre so ein bisschen, ja, wie gesagt, nicht typisch. So typisch bin ich so 2 bis 3 Tage unterwegs. Vielleicht typisch für mich, ich versuche jeden Tag morgens anzufangen mit dem Workout. Das bekomme ich, wie sagen, so 80-90% der Tage hin. Nur eine halbe Stunde. Ich mache es zu Hause auf dem Yogamat mit ein paar Gewichten. Wenn ich unterwegs bin, dann im Hotelraum oder wenn ich mal ein Gym im Hotel habe. Aber ich versuche wirklich dann jeden Tag diese halbe Stunde zu nehmen. Da höre ich mir auch Podcasts, wenn ich es mache. Unter anderem auch dein Podcast. Aber ich versuche da ein bisschen Workout und gleichzeitig ein bisschen Informationen dann zu sammeln. Das versuche ich dann jeden Tag auch mitzunehmen.
Absolut. Ich meine, am Ende durch Australien alleine gibt es eigentlich auch keine Schlafenszeit gefühlt. Ne? Ich meine, wenn die einen wach sind, sind die anderen sozusagen im Bett. Dementsprechend, ich glaube, bleibt das nicht aus. Was macht für dich eigentlich am Ende Coca-Cola einzigartig?
Ja, Ich erinnere mich an meine Kindheit, das Coke war eine Marke, wo ich bin das erste Mal in Berührung gekommen, als, was war ich, so 9 Jahre alt, 84 Olympiade. Da habe ich Coke-Kappen gesammelt, damit ich so ein Poster von Coke Los Angeles, so ein Poster bekommen konnte. Und das stand bei mir, das war bei mir auf der Wand, jahrelang danach. Und diese Marke, diese Assoziation, also es war immer so, ja, hinausgeschaut zu so einer Marke. Und für so eine Marke zu arbeiten, ist natürlich dann jeden Tag ja, sehr motivierend. Ist eine tolle Marke, hat eine tolle Ausstrahlungskraft, steht für Erfrischung, für Lebensgefühl. Da ist man sehr, sehr motiviert in den Tag.
Auf der anderen Seite, ich meine, die Marke ist das eine. Ihr seid am Ende jetzt natürlich auch mit eurer Einheit für die Abfüllung, ihr seid letztendlich für die Auslieferung und so weiter zuständig oder hauptverantwortlich dementsprechend. Und wenn man es jetzt mal runterbricht auf Deutschland, lass uns mal wieder den Blick nochmal dahin zurückwerfen. Energiekosten sind hoch, Bürokratie extrem, ich sag mal, anfällig, ja, tatsächlich, um nicht gerade als einfach irgendwie zu gelten. Immer mehr Themen wie auch, ich sag mal, Fachkräfte und so weiter kommen auch in unserem Land immer mehr zum Vorschein. Wie gut ist es eigentlich tatsächlich, es noch einen Produktionsstandort nachhaltig in Deutschland zu betreiben? Ich meine, ihr habt ja tatsächlich auch in dem Fall die Option, auch ins nahe Ausland zu gehen. Man muss ja nicht unbedingt so regional sein, obwohl natürlich auch Regionalität ein absoluter Schwerpunkt bei euch ist, ja, mit dem ihr das einmal am Ende des Tages auch rausgeht.
Ja, ein bisschen zu beschreiben, was wir machen in Deutschland. Wir haben 14 Werke, wo wir Coca-Cola produzieren. Das heißt, wenn du in München bist, trinkst du Coke von Fürstenfeldbruck, in Berlin aus Genshagen, in Hamburg aus Mölln und so weiter. Also wir sind wirklich dann immer lokal und nah an den Märkten. Sehen es auch als Wettbewerbsvorteil, dass wir es haben. Nicht nur, dass wir die Werke betreiben, wir machen auch unsere eigene Logistik und wir haben eine Vertriebsmannschaft draußen mit über 1000 Menschen, die jeden Tag für die Nachfrage für unsere Marken dann sorgen. Die Kosten sind in Deutschland hoch, aber wir sehen schon, dass diese Nähe an den Markt, gerade mit einem Produkt wie unsere, Wettbewerbsvorteil ist und dementsprechend investieren wir. Wir investieren jedes Jahr in Deutschland mehr als 100 Millionen Euro. Wenn man investiert, kauft man auch die Zukunft, weil wir stellen eine Linie nicht hin für die nächsten 10 Jahre. Da ist man eher, also wir haben Linien bei uns im Portfolio, die über 50 Jahre alt sind. Und man denkt in diesen Zeithorizonten, das heißt, die Linie, die wir letztes Jahr zum Beispiel in Lüneburg gebaut haben, die wird hoffentlich in 40 Jahren noch dort stehen und produzieren. Sehen wir einen Vorteil. Aber man muss dazu sagen, die Kosten steigen in Deutschland. Die Produktivität insgesamt für die Wirtschaft, gerade die Industrieproduktivität, die ist nicht da. Und da müssen wir sicherlich daran arbeiten. Es gibt vieles, was man besser machen kann. Und
Was würdest du selber als die für euch jetzt persönlich größte vielleicht Herausforderung ansehen? Sind das Effizienzsteigerungselemente in den Produktionsabläufen? Sind das sozusagen Nachhaltigkeitsthemen? Was ist das, was euch tatsächlich gerade so ein bisschen am stärksten umtreibt, so die nächsten 3 bis 5 Jahre tatsächlich da vielleicht auch eine Veränderung oder eine Verbesserung hinzubekommen?
Ja, ich meine, ich hätte gesagt, dass wir über 100 Millionen Euro im Jahr investieren in Deutschland. Es ist nicht immer einfach, Geld in diesem Land zu investieren. Also da sind Genehmigungsschritten und nochmal Genehmigungsschritten und Verordnungen und Bauvorgenehmigungen und Brandschutzverordnungen und. Also das ist diese Bürokratie, die gefühlt immer mehr wird. Gefühlt versucht man diese Regeln immer zu verbessern, indem man einfach mehr dazu reinbringt. Und dann kommt noch die EU noch dazu mit noch mehr Regeln. Und mittlerweile reden wir über dicke Bücher, die von Regeln, die unser Tagesablauf bestimmt. Und ich finde, ein Investor wie Coca-Cola, aber auch insgesamt die Investoren in Deutschland, die sind sehr verantwortungsbewusst. Ob sie wirklich so viele Regeln brauchen, bezweifle ich. Also wir stellen nicht ein Gebäude hin, wo unsere Mitarbeiter gefährdet sind. Das würden wir nie machen. Das ist in unserem eigenen Interesse. Dafür brauchen wir keine riesen Regelwerke.
Guidelines,
Guidelines und Kontrollen. Und am Ende, am Ende kann man es alles bewältigen, aber es kostet viel zu viel Zeit, es kostet viel zu viel Kraft, es lenkt den Fokus ab von dem, was uns wirklich nach vorne bringt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Regulierung deutlich runtergefahren werden und vor allem, dass deutlich mehr Vertrauen reinkommt. Und das beschäftigt uns jeden Tag. Und das ist ja klar eine Sache, die man auf alle Fälle besser machen kann. Fachkräfte ist ein Thema. Mhm. Ich hätte gesagt, wir haben 255 Auszubildende eigentlich ständig in unserem Werken, aber die jetzt neu zu finden, die Rekrutierung, die wird jedes Jahr ein bisschen schwerer. Und gefühlt könnte man es deutlich besser machen. Ich glaube, dass man wirklich Diversität fordert, also dass wir viel mehr Frauen ansprechen mit den Angeboten, dass wir viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund reinbringen in diese Ausbildungsplätze, dass wir insgesamt mehr dafür machen durch das Schulsystem, dass wir besser ausgebildete, mehr technisch ausgebildete Menschen bekommen. Das kann man, glaube ich, viel, viel besser machen als das, was wir heute erleben.
Wie hoch ist aktuell der tatsächliche Automatisierungsgrad in einer Abfüllanlage? Bis wohin geht das?
Also das wird Jahr für Jahr besser, aber das ist sehr automatisiert. Also was nicht automatisiert ist, ist diese Instandhaltung. Da brauchen wir Menschen, hochqualifizierte Menschen. Da geht es deutlich von nur mechanisch fähig bis hin zu Mechatronik, also wirklich diese Mischung zwischen digital und mechanisch. Dafür brauchen wir neues Personal, eine andere Ausbildung, die wir in der Vergangenheit gebraucht haben, die bringt diesen Automatismus höher, also aber bringt natürlich die Fähigkeiten, die wir brauchen, auch nochmal höher, dass wir wirklich Menschen haben, die mit diesen Mechatronic-Skills arbeiten können.
Weil ich finde es momentan einen ganz interessanten Ansatz. Natürlich sagt man auf der einen Seite, Fachkräfte fehlen, was ja offensichtlich ist, auch je nachdem, wenn es um qualifiziertere Fachkräfte geht in bestimmten Bereichen. Auf der anderen Seite kann man natürlich mit technologischem Fortschritt ein Stück weit dem entgegenwirken. Du hast es aber selber auch gerade gesagt, natürlich, dass es nicht einem so einfach gemacht wird, auch selbst wenn man Dinge machen möchte, sie tatsächlich auch in unserem Land umzusetzen. Das ist tatsächlich, was sich auch in den letzten Monaten verstärkt, auch gerade im Produktionsalltag irgendwie fortfinde. Was ich auch gesehen habe, und ich glaube auch, dass es bei euch, wenn ich es richtig gelesen habe, auch ein Thema. Viele Unternehmen in unterschiedlichen Industrien passen auch gerade ihre Umweltziele wieder ein Stück weit an, weil sie sagen, sie kriegen gar nicht die Verbesserung so schnell in ihre Werke rein, was nicht damit zu tun hat, dass sie es nicht könnten, aber dass sie es einfach zeitlich gar nicht hinbekommen. Oder habe ich das richtig gesehen, dass auch bei euch tatsächlich auch teilweise Umweltziele weiter nach hinten rausgeschoben worden sind?
Nicht bei uns, aber die Coca-Cola Company, die globale Marken.
Die globalen Marken in Amerika dann wahrscheinlich dann, ne?
Nicht nur, also jetzt wirklich global, die haben diese Umweltziele jetzt leicht angepasst. Vor 3 Jahren, das war glaube ich nicht anders, aber bei anderen hat man sehr ambitionierte Ziele rausgebracht, damit man auch dann ein hohes Ziel hatte, was man hinterher geht.
Absolut.
3 Jahre später sagt man, man muss wirklich dann die Klarheit haben, dass man das machen kann. Und deswegen hat man diese Ziele angepasst auf Sachen, wo man wirklich sagen kann, da können wir dahinter stehen. Die sind immer noch führend, also wirklich innerhalb der Konsumgüterindustrie wirklich führende Ziele und können wir ganz stolz drauf sein als Coke-System. Für uns selbst, als Coca-Cola Bottler, wir haben unser Ziel in 2019 rausgebracht, hauptsächlich 30% CO2 Reduktion bis 2030 und so nah wie möglich an Net Zero bis 2040. Daran halten wir fest, sind auf einem guten Weg. Wir waren das erste große Unternehmen, börsengelistet in London, ich glaube, auch beispielhaft global, wo die Top-Manager ein Teil deren Vergütung hängt von CO2-Reduktion ab.
Mhm. Was sind die Haupttreiber in dem Bereich? Ist es dann Logistik und der Produktionsstandort selbst?
Gute Frage. Ich meine, unsere eigenen Werke machen ungefähr 10% von unserem CO2-Fußabdruck ab. Also wenn CO2-Fußabdruck gemessen von den Zutaten bis hin zum Konsumenten, da ist ungefähr 10% unserer eigenen Werke direkt in eigener Hand. Alles andere ist dieses berühmte Scope 2, Scope 3. Mhm. Ungefähr ein Drittel sitzt in der Verpackung. Ungefähr ein Drittel, ein bisschen mehr sitzen in Zutaten, ungefähr 10% in der Logistik und ungefähr 15% in der Kühlung, also die Kühlschränke. Das ist das, was es ausmacht. Und wir arbeiten an jeden Teil davon, also mit den Lieferanten an wissenschaftsbasierliche Ziele, also dass sie wirklich dann alle ihre eigene CO2-Fußabdruck messen können und Pläne haben, wie sie es reduzieren, genauso wie unsere, mindestens 30% bis 2030, dass sie zum Beispiel auch Sachen wie Grünstrom bis Ende dieses Jahr alle umgesetzt haben. Das ist im Lieferantenbereich, im Verpackungsbereich, sehr viel mit Lightweighting, sehr viel mit viel mehr recyceltem Material. Unser Kleingebinde-Portfolio ist zum Beispiel 100% recyceltes Material. Investieren weiterhin in Themen wie Mehrweg, sagen wie Dosen. Wir gucken da, wie wir eine Dose deutlich umweltfreundlicher produzieren können, damit wir den CO2-Fußabdruck reduzieren. Das ist das im Verpackungsbereich. Bei Kühlschränken sehr viel gemacht in den letzten Jahren, dass wir wirklich effiziente Kühlschränke haben. Versuchen auch, dass wir auch über den Grid mehr grüne Energie auch in den Kühlschränken haben. Im Transport, wir haben komplett unser Transport und Autos, das sind 2700 Transporter und Autos, umgestellt auf E, also die komplette Flotte. 2020 angefangen, letztes Jahr komplett, also ich habe diese komplette Umstellung gehabt. Angefangen vor 4 Jahren haben wir mit Elektro-LKWs, da sind wir nicht so weit, wie wir gerne wären. Wir machen gerade Tests mit Wasserstoff, LKW bei uns im Werk hier in Berlin. Sehen da in der Zukunft auch großes Potenzial, das macht ungefähr 10% von unserem CO2-Fußabdruck aus. Und natürlich in den eigenen Werken innerhalb der 4 Wände sehr, sehr viele. Wir kaufen Grünstrom seit 2015, aber bei uns ist das Thema Druckluft, die großen Mengen an Wasser, die wir brauchen, die ganzen großen Boiler, Wege zu finden, die zu entkarbonisieren. Da arbeiten wir an spannenden Projekten auch mit Lieferanten. Aber wir haben insgesamt 14 Werke und das in den nächsten Jahren, dass wir die nach und nach jedes Jahr besser werden. Und wie gesagt, 3% pro Jahr bis 2030 und dann weiterhin bis 2040.
Finde ich total spannend. Was man natürlich auch schon in deiner Erklärung wahnsinnig schnell raus ist, natürlich, dass es unfassbar komplex ist. Es sind sehr, 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 sehr viele Themen. Lass uns mal über zwei Sachen sprechen. Das eine ist, was mich total interessiert, ist, wie geht ihr genau diese Themen an? Was mich ja immer sehr stark beschäftigt ist, meiner Meinung nach kann man ja Zukunft nicht ungänglich sozusagen oder komplett alleine gestalten. Dementsprechend ist das Thema Partner, Build or Buy immer mehr oder weniger ein spannendes Element. Also können wir das alleine in der Organisation? Brauchen wir strategische Partner? Müssen wir akquirieren? Beziehungsweise wie priorisieren wir am Ende auch, ja, Themenfelder? Und vor allem, wie betreiben wir Innovation sozusagen ganzheitlich? Ja. Die drei Themen würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen besprechen, denn wie schafft ihr es am Ende genau in diesen Prozessen innovativ zu bleiben, Dinge reinzubekommen? Also ihr seid groß, aber wie schlank haltet ihr euch, wenn es darum geht, Innovation tatsächlich in die Organisation reinzubekommen? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade auf Nachhaltigkeit gesehen, wenn wir jetzt neue Investitionen haben, da geht es immer um IRRs und die Investitionen, die Paybacks. Aber was wir vor 3 Jahren angeführt haben, ist auch eine CO2-Messung. Also wie hilft es uns, unsere Klimaziele zu erreichen? Und das ist ein Teil der Messung von einem Projekt, also wie wir nach vorne kommen. Ich glaube, meine Erfahrung in Deutschland ist, dass das Thema sehr ernst genommen wird, auch von den Mitarbeitern, dass es ein Thema ist, wo eine große Leidenschaft da ist. Und wir haben zum Beispiel im November, also diese Innovationsideen, die wir einsammeln, das haben wir der letzten Jahre gemacht. Und sehr viele Ideen kommen aus der Belegschaft. Also Sachen, die wir besser machen können, anders machen können, sind sehr oft Sachen, die auch, das ist halt so bei Nachhaltigkeit, Sachen, die langfristig auch Geld sparen, weil wenn du entkarbonisierst, meistens kommt es mit einem Kostenvorteil. Nachteil ist teilweise dann, dass du investieren musst. Und das ist immer so. Und da muss man immer mit Investitionen, Geld ist nicht endlich, da muss man immer dann entscheiden, wo legen wir den Schwerpunkt, wo haben wir den meisten Impact. Und das ist halt diese Priorisierung, die wir dann als Leadership vornehmen müssen.
Du hast es gerade erzählt, das finde ich auch ganz spannend, das Thema InNovember, wo ihr am Ende des Tages sozusagen wie so eine Art Pitch-Monat habt, wo Ideen vorgestellt werden können, die wahrscheinlich so ein Stück weit auch von einer Jury gestaltet werden. Wenn ihr das jetzt so ein bisschen auf die interne Basis, habe ich verstanden, extern, ihr habt einen eigenen Venture-Arm.
Genau, ja.
Was ist der Fokus tatsächlich da? Ist es, man sieht ja tatsächlich momentan, dass Venture-Arme von, sagen wir, Corporate-Organisationen teilweise unterschiedlich aufgestellt sind. Die einen, die tatsächlich eher versuchen, im eigenen Geschäftsmodell sozusagen zu innovieren und sozusagen sich an strategischen, interessanten Partnern zu beteiligen. Andere versuchen mit den Ventures tatsächlich auch neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Was ist euer Ansatz hinter dem Venture-Apparat?
Also mit Ventures, also wir haben Ventures sehr klar definiert als ein Vehikel, wo wir Zukunftstechnologien fordern können. Und wir haben für uns dieses Ziel 30% bis 2030 und bis 2040 so nah neutral wie es geht. Und es ist klar, dass wir da neue Technologien brauchen. Also die Technologien von heute würden uns nicht dahin bringen. Und deswegen haben wir unsere Ventures bestimmt für Technologien, die wirklich so ein bisschen mehr Moonshot, aber nicht total realitätsfremd, also wirklich Sachen, die wir dann umsetzen können, aber wirklich neue, innovative Ideen, die uns nach vorne bringen. Und ein bisschen die Strategie und die Idee dahinter ist, dass wir klar Kapital liefern als Venture, aber wir arbeiten mit den Startups zusammen, um ein Produkt zu entwickeln. Und wir arbeiten dann auch als ein Testkunde oder ein Beispielprojekt, wo es dann praktisch umgesetzt wird. Und da wird mehrere Beispiele, wie zum Beispiel in Großbritannien haben wir ein Carbon Capture, wo wir CO2 aus der Luft gewinnen und dieses CO2 dann in unsere Getränke reinbringen. Weil wir selbst natürlich unsere Getränke aufkarbonisieren und dieses CO2 aus der Luft zu gewinnen und dann in die Getränke reinzubringen. Wir haben ein Testprojekt, Wakefield, eine große Produktionsanlage in England, die geht im Laufe dieses Quartals live. Das ist so ein praktisches Beispiel. In Deutschland haben wir das Thema Pendolino, also der größte selbstfahrende, voll elektrische LKW der Welt, wird bei uns im Laufe dieses Jahres von unserer Produktionshalle bis zu unser Logistikzentrum auf einem Gelände hin und her, sind ungefähr 500-600 Meter, und fährt die Ware hin und dann fährt ein leeren LKW wieder zurück. Ist ein deutscher Startup und wir arbeiten seit ein paar Jahren mit denen zusammen, ein paar Prototypen entwickelt, und jetzt haben wir einen kompletten neuen bestellt, und der wird im Laufe des Jahres bei uns hier auf dem Gelände in Mannheim hin und her fahren. Ist ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch CO2 oder diese Carbon Capture, ist ein großer Bereich, machen auch zusammen mit mehreren Universitäten Sachen zusammen. Eine Idee, woran wir hart arbeiten, ist von diesem Carbon neue PET herzustellen. Und da arbeiten wir mit einem Startup und einer großen amerikanischen Universität zusammen. Und wie gesagt, immer spannende Projekte, Zukunftsthemen, wo wir dann als Referenzkunde und mitentwickeln an dem Projekt. Und sehr geschätzt von den Startups, weil das ist das, was sie wirklich dann voranbringt und natürlich ihnen hilft, dann weiteres Kapital einzusammeln.
Welche Technologien begeistern dich gerade oder welche findest du auch total, also persönlich faszinierend, auf der anderen Seite auch total interessant, weil sie sehr starke Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell haben?
Also ich finde, ich meine, wenn man insgesamt aufs Geschäft guckt, ich glaube, ein Thema, was uns beschäftigen muss, ist das Thema Produktivität. Gerade in Deutschland, ich finde, das ist ein Thema, wofür wir eigentlich mehr machen müssen. Also wir haben hier in diesem Land relativ wenige Stunden, die gearbeitet werden, relativ hohe Löhne. Die wollen wir auch haben, das ist eine gute Sache, aber wenn wir sie beibehalten wollen und weiter Investitionen haben, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir Produktivität hinbekommen. Und Produktivität heißt dann immer Innovation, Sachen neu zu machen, Sachen anders zu machen und die bestehenden Schwächen, die wir im System haben, anzugehen. Und ich finde Themen wie Krankenquote, wie Krankenstand, hört man relativ wenig, aber Deutschland hat einen sehr hohen Krankenstand im Vergleich zu internationalen Märkten. Wir sind im Durchschnitt fast zweimal so hoch wie der europäische Durchschnitt. Und wir reden nicht von irgendwelchen kapitalistischen Paradiesen. Wir vergleichen uns da mit dem Frankreich, mit dem Schweden, wo sie ein anderes System haben. Das finde ich ist ein Wirtschaftsfaktor oder Produktivitätsfaktor, was man angehen muss, wenn wir wirklich ernsthaft Standort Deutschland stärken wollen und Investitionen für das Land gewinnen. Ich finde auch Sachen wie Lohnnebenkosten sind hoch, die muss man sich anschauen. Insgesamt das Thema Innovation zu fordern, die Steuern sind hoch, wenn die Unternehmenssteuern reduzieren in Deutschland, hilft es nicht sofort Sachen, also mehr Investitionen, aber ich glaube, man kann schon Anreize schaffen, damit investiert wird, damit innoviert wird. Das fehlt ein bisschen und ich glaube, dieses Thema Produktivität, das müssen wir als Gesellschaft, als Politik, als Unternehmen deutlich ernsthafter nehmen, wenn wir langfristig haben wollen, dass dieses Land erfolgreich ist.
Ich habe gerade wieder letztens Berichte gehört. Ich meine, wir sehen ja gerade so ein bisschen in diesem Supercycle of Technology, würde man ihn nennen. Die Chips haben sich sehr stark weiterentwickelt, wo Sensorik auch richtig gut geworden ist. Wir sehen, dass künstliche Intelligenz, definitiv Machine Learning und Automatisierungsgrade sozusagen extrem weitergekommen sind, was dazu geführt hat, dass Robotik tatsächlich ein Thema für die nächsten 2 bis 3 Jahre für viele ist. Ich weiß nicht, kannst du dir selber auch vorstellen, einen humanoiden Roboter sozusagen demnächst oder in Kürze auch in euren Werken vorzufinden, der bestimmte Tätigkeiten ausübt?
Ich meine, wir haben hochautomatisierte Linien, das vorhin danach gefragt. Ich meine, das sind teilweise
passt ja sehr gut da rein.
Und Sachen, die früher ein Mensch gemacht hatte, heute vom Robot. Ich meine, die
haben Kube Arme und so, die sind genau. Ja eh schon da, sozusagen fest montiert.
Genau. Ja. Ne? Die werden immer mehr und es wird immer mehr automatisiert. Ich finde, KI insgesamt ist ein spannendes Thema. Mhm. Gerade so im Backend, in digitalen Systemen. Die Co-Company ist da relativ Vorreiter, ich würde schon Pionier sagen, im Marketingbereich, wo sie dann Kampagnen entwickeln und auch neue Getränke und so weiter. Also da ist die Co-Company sehr, sehr als Pionier unterwegs. Als Bottler sind wir eher sagen Fast Follower, dass wir schnell Sachen umsetzen und nicht eher ein Pionier sind, aber investieren seit Jahren viel in gerade KI, aber eher so Machine Learning. Ich meine, KI ist jetzt ein großes Wort wegen diesem generativen KI.
Absolut.
Aber Machine Learning war schon länger dort, haben wir länger bei uns im Einsatz, zum Beispiel in Forecasting, in Prozess optimieren. Also da sehen wir sehr viele Vorteile für uns, gerade mit den 300.000 Kunden, die wir haben, die 14 Werke, die 400 SKUs, die wir produzieren. Also es ist schon sehr komplex. Also da kannst du mit Machine Learning sehr viel schneller und besser bewältigen. Glauben auch im generativen KI, dass man auch mehr machen kann. Gerade so was Systemsteuerung, Produktionsplanung, auch im kommerziellen Bereich, wenn Sachen wie steuern wir unser Außendienst, wie ist die Promo-Effizienz, also sind sehr viele Sachen, die man dann über diese künstliche Intelligenz machen kann. Dort investieren wir auch sehr stark. Wir haben ein massives digitales Projekt, was wir gerade umsetzen, angefangen in Deutschland, wo wir unseren kompletten Backend dann ändern, angefangen von wo investieren wir Geld kommerziell bis hin zu wie gestalten wir unser Lager bis hin zu die ganzen Rechnungsstellungen und so weiter. Massives Projekt über die nächsten 4 Jahre als komplette Organisation, angefangen in Deutschland. Und das ist so ein Baustein von KI, weil nur wenn du so eine ähnliche Datenstruktur hast, oder es hilft enorm, wenn du eine ähnliche Datenstruktur hast über eine Organisation, dann diese KI zu bauen, diese Tool zu bauen. Und da arbeiten wir sehr viel dran im Hintergrund. Aber ich finde, KI ist ein sehr spannender Bereich, was insgesamt die ganze Wirtschaft helfen kann. Ich glaube, Standort Deutschland, mit den Daten, die wir hier haben, kann man viel mitmachen. Datenschutz ist ein Thema.
Absolut. Aber auch klar, du sagst es, ne, Industriedaten sind natürlich massenweise, genau. Natürlich auch sehr, sehr hochwertige da. Am Ende, ich finde es auch interessant, auch gerade in Deutschland, du hast gerade auch erwähnt, wie ihr selber auch das angeht, also generative ja, aber natürlich gerade das Thema analytische AI, natürlich extrem spannend. Wir haben es auch in anderen Industrien, wo wir Wahrscheinlichkeitsberechnungen machen, ne? Also wie viel kauft welcher Kunde an welchem Standort als Beispiel. Was mich dann immer zu der Frage bringt, es funktioniert ja wahnsinnig gut, heißt auf der anderen Seite, dass eigentlich das Konsumverhalten des einzelnen Menschen relativ ähnlich ist oder konstant. Wie ist das am Ende des Tages bei dem Coca-Cola-Kunden, sage ich es mal? Euer Portfolio ist ja relativ groß. Hat sich das irgendwie in den letzten Jahren stark gewandelt? Gibt es sozusagen wirklich den harten Kern der 70, 80, 30 verändern sich? Also wie so ein bisschen die eigene Wahrnehmung, was bezüglich das Konsumentenverhalten angeht?
Ich meine, wenn wir auf Deutschland gucken, die Getränkeindustrie ist sehr wettbewerbsstark.
Also es sind ja auch immer mehr Getränke dazugekommen, also genau. Tatsächlich. Ne? Also wenn man sich überlegt, was auch so in den Paletten, in den, keine Ahnung, in den Getränkehäusern etc. steht,
ja.
Das hat sich ja schon verändert die letzten 10, 20 Jahre.
Genau, viel und es ist eine sehr lebendige Industrie. Mhm. Wir reden über 550 Werke in Deutschland, die Getränke produzieren. Deutschland hat eine sehr starke Wasserhistorie, aber auch eine Brauereihistorie, die teilweise auch Limonaden produzieren. Die Industrie ist selbst sehr vielfältig, dadurch sehr innovativ. Und als Coca-Cola stehen wir jeden Morgen auf und müssen unsere Position am Markt gerechtfertigen und das pusht. Also das ist, ja, unser Konsum ist nicht gegeben. Da müssen wir schon dafür sorgen, dass wir innovativ sind, dass wir gute Kampagnen haben, dass wir Konsumenten ansprechen, dass wir mit neuen Sachen kommen, dass wir auch neue Kategorien entwickeln, auch für das Wachstum. Die Frage war, wie hat sich verändert in über die Jahre? Wir sehen innerhalb der Getränkeindustrie zum Beispiel, dass Wasser eher schrumpfend ist, genauso wie Saft. Aber unser Current Efficiency Getränk, also Limonaden plus Colas, die wächst aber eher im einstelligen Bereich.
Mhm.
Viel stärker wächst zum Beispiel Energy Getränke, wo wir zum Beispiel die Marke Monster haben, die wächst eher zweistellig. Und wir haben Sachen wie Sportsgetränke, unsere Marke Powerade, die auch sich sehr stark entwickelt. Wir sind im Eistee-Segment mit Fuse Tea unterwegs. Und in allen Segmenten bringen wir jedes Jahr Innovationen, neue Sachen, neue Verpackungen, neue Geschmacksrichtungen. Und es gibt natürlich diesen Kern von Coca-Cola Original, das, was immer noch wächst, Jahr für Jahr. Aber diese Innovation und Neues, immer was Neues bringen und Sachen am Markt auszuprobieren, es funktioniert nicht alles, schon lange nicht. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit den Innovationen in den letzten Jahren und auch in Coke Zero zum Beispiel. Ich meine, es ist eine Innovation von 2006, die wächst immer noch heute sehr stark, fast 20 Jahre später, als wir sie eingeführt haben.
Was mich total fasziniert und freut mich tatsächlich, dass wir auch gerade mit so einem Gespräch in das Jahr reinstarten, wie viel Lust du auf Zukunft hast und dementsprechend natürlich auch in diese Organisation reinträgst in deiner Funktion. Innovation ist ein Thema und so weiter. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist deine, eure Vision, lass uns mal vom Standort Deutschland sprechen, in den nächsten 4, 5 Jahren. Wo soll sich die Organisation tatsächlich hinentwickeln? Was ist für euch wichtig? Und bei der Frage würde ich tatsächlich auf einen Punkt gerne mit eingehen. Wo braucht es auch da tatsächlich auch vielleicht ein Stück weit Unterstützung? Also Unterstützung politisch, regulatorisch und so weiter und so fort, weil ganz alleine ist dann vielleicht der Weg dann auch nicht zu gehen.
Ich meine, wenn wir über Wachstum reden, dann ist es sehr stark eine Mindset-Frage. Mhm. Das passiert zwischen den Ohren. Und das ist wirklich, und die Frage, die Leadership-Frage dabei ist, wie kommen wir es hin, dass wir eine Begeisterung haben für Wachstum und für dieses jeden Morgen aufzustehen, die Energie zu haben, neue Sachen zu machen, neue Sachen auszuprobieren, Wachstum hinterher zu gehen. Und das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe meines Teams. Und es ist sehr stark eine Mindset-Frage. Was brauchen wir dazu? Ich glaube, das Thema Personal, wir haben das vorher angerissen, also Fachkräftemangel, redet jeder drüber. Meiner Meinung nach gibt es genug Menschen da, wir müssen sie nur richtig befähigen und richtig in den Arbeitsmarkt reinbringen. Und ich finde, Frauen vor allem können wir deutlich mehr machen, sie zu fördern. Das versuchen wir hier bei Coca-Cola Deutschland. Wir sind mittlerweile ein Drittel von unserer Senior Manager Plus, also da messen wir es, sind weiblich. Mhm. Die Hälfte meines Teams zum Beispiel ist weiblich, aber insgesamt als Wirtschaftsfaktor können wir deutlich mehr Frauen in den Arbeitsmarkt bringen und sie befördern, also dass sie wirklich dann nach vorne kommen und Vorbilder sind für andere Frauen nachzukommen. Das gleiche gilt für Menschen mit Migrationshintergrund. Es ist ein unausgenutztes Wirtschaftspotenzial in Deutschland. Wir legen großen Wert darauf, dass wir wirklich eine inklusive Kultur haben. Und das ist natürlich, weil es das Richtige ist, aber es ist auch knallhart ein Wettbewerbsvorteil. Also wenn wir jetzt in unserem Arbeitsumfeld alle Menschen ansprechen im Markt, aber es ist deutlich einfacher für uns, Fachkräfte zu finden als zum Beispiel andere. Und deswegen legen wir auch einen Wert drauf. Und ich glaube, im Sinne von Politik, dass das System kann viel besser unterstützen, diese gebildete Arbeitskräfte stärker dann in die Unternehmen reinzubringen. Das Thema Bürokratie hatten wir bereits genug diskutiert, da brauchen wir auf alle Fälle Hilfe. Und ich finde insgesamt das Produktivitätsthema, dass es auch gefordert wird, auch von den Sozialpartnern. Für den Deutschen haben wir ein System mit Sozialpartnern zusammen. Also mein deutscher Aufsichtsrat ist Hälfte Arbeitnehmervertreter. Ist ein tolles System, was gut funktioniert. Es hat die Industrie in Deutschland gehalten, wo Industrie in anderen Ländern weggegangen ist. Aber dieses System muss auch mehr für Produktivität machen. Arbeitnehmer, Arbeitgeber zusammen, mehr Innovation, mehr neue Sachen. Es ist ein bisschen zu viel. Wir wollen weniger arbeiten und mehr Geld dafür haben. Also wenn man es haben möchte, dann muss man wirklich dann mehr dafür machen und mehr Produktivität reinbringen, damit es auch langfristig auch nachhaltig ist. Da würde ich mir mehr wünschen, dieses Produktivitäts voranzubringen.
Ist ja auf jeden Fall auch ein relativ großes Thema tatsächlich. Was man aber schon merkt, ist Mindset. Du hast es gerade auch gesagt, das haben wir in unterschiedlichen Themen. Ob das irgendwie ist, technologieoffen zu sein, auch investitionsoffen zu sein. Ja, momentan werden ja auch tatsächlich eher Investitionen zurückgefahren, selbst auch in unterschiedlichen Bereichen. Da natürlich auch anders in Zukunft zu denken. Da merkt man schon so ein Stück weit, dass dein Mindset nicht rein deutsch ist. Ja, wenn man das so sagen darf, dass das irgendwie auch von der Kultur der ganzen Company natürlich ein Stück weit eher yes, we can, ja, ja. Anstatt ist, naja, wir müssen mal gucken, wie es geht und mal schauen. Also das ist, glaube ich, schon ein extrem spannendes Element. Wenn es mir so zwei, drei Sachen, irgendwie so Highlights, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind, die du vielleicht sogar irgendwo an der Bar, ja, irgendwie rausholen würdest, welche Geschichten wären das tatsächlich? Was hat dich selber inspiriert im Zuge der Company? Ich meine, du bist jetzt auch seit wie vielen Jahren dabei?
Ich bin bei Coke direkt seit 9 Jahren dabei.
Ja.
Ja.
Jetzt ist 8 getippt, aber 9, ja. Genau. Mit Pakistan zusammen, genau.
Ja, wenn man in Pakistan zu arbeiten für eine Marke wie Coke ist schon spannend. Also da habe ich schon auch tolle Erinnerungen im Sinne von die Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich meine, eine Erinnerung, wir hatten ein Jahr haben wir so viel mehr verkauft, wir hatten auf einmal keine Kapazität mehr, also unerwartet, einfach viel, viel zu viel mehr in einem Jahr zu erfolgreich unterwegs gewesen. Dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir einen neuen Werk. Und wir haben ein Grundstück gekauft, wir haben den ersten Spatenstich gehabt in März in einem Jahr und im April der darauffolgenden Jahr haben wir einen kompletten Werk hingestellt, was 50 Millionen Cases pro Jahr produzieren könnte. Da siehst du einfach, was möglich ist, und dieses Werk ist genauso hochwertig wie ein Werk in Deutschland, produziert genau die gleichen Getränke. Also es ist schon möglich, wenn man den Mindset hat und den Drive hat. Und gerade in so einem Land, wo einfach Wachstum hinterhergegangen wird, wo auch auf der behördlichen Seite, wenn jemand kommt mit 50, 60, 70 Millionen Dollar und sagt, ich will investieren, da wird ein Teppich rausgerollt und du wirst aber dabei unterstützt. Und die haben trotzdem Regeln, die eingehalten werden müssen und. Aber solche Sachen, da blicke ich schon zurück und denke, ja, das ist schon, was alles machbar ist, wenn man wirklich diesen richtigen Mindset dazu hat. Ich finde, Covid in Deutschland ist so eine Sache, was ich sehr gerne in Erinnerung habe, weil ich finde, das Land an sich hat sehr viel getan. Also da, was wir hier gesehen haben, wie man damit umgegangen ist, diese Ambition, die Unterstützung, gerade für den Außerhausmarkt. Also wir haben unseren Außerhausmarkt war komplett weg. Es ist ungefähr ein Drittel von unserem Geschäft. Mhm. Wie die Unterstützung so schnell und so viel kam für die Kunden, damit wir keine große Pleitewelle hinterher hatten. Das Thema Kurzarbeit, was so schnell kam und hat dafür gesorgt, dass wir nicht große Wellen von Arbeitsplatzverlusten hatten. Ich finde, für uns als Unternehmen, wir haben unsere Außendienstmannschaften vom Außerhausmarkt rausgezogen und dann in den Handel reingebracht, um die Kunden dort zu unterstützen, weil da war viel mehr Geschäft und die kamen auch gar nicht noch, die Regale zu befüllen und so weiter. Und dass wir in so eine Krise reingegangen sind, gut überlebt haben. Ich finde auch das Thema Schulen in Deutschland. Deutschland viel weniger die Schulen zugemacht als andere Länder, weil man gesagt hat, die Schulen sind wichtig für die jungen Leute, für die Integration und. Und man hat es wirklich im Fokus gehabt. Und ja, ich finde, so in Covid reinzugehen und dann wieder stark rauszukommen, auch eine gute Geschichte. Leider ist die Ukraine-Krise zu schnell danach gekommen. Mhm. Da leben wir mit den Konsequenzen immer noch davon. Aber ich finde, das ist auch so ein positives Mindset, Geschichte, worauf ich in meiner Zeit in Deutschland blicke. Vor letztes Jahr habe ich die Fackellauf gemacht in den Olympiaden. Das habe ich total unterschätzt. Wir waren in Paris auf den Straßen, durfte so mit der Fackel durch Paris laufen. Also die Euphorie, die Stimmung, so eine Olympiade im eigenen Land zu haben. Das war Gänsehaut, das war schon ein tolles Erlebnis und macht einem stolz, dann für so eine Marke zu arbeiten, was ja so ein Olympiade unterstützt.
Wenn du selbst noch irgendwie, wenn wir jetzt gerade auch so ein bisschen zum Ende kommen, sagen würdest, wenn es jetzt irgendwie so zwei Sachen geben würde, die tatsächlich auch für euch irgendwie relevant sind, die verbessert werden können. Ist es dann klassisch der Bürokratieabbau, um schneller die Wege zu gehen, die man irgendwie gehen möchte? Oder sind es andere Themen?
Das auf alle Fälle, aber ich meine, das ist ein Faktor Zeit, Zeit und Fokus. Das bekommen wir hin. Ich meine, wir sind langfristig hier seit über 100 Jahren. Wir bleiben auch hier, wir investieren auch für die Zukunft. Ich finde es für den Standort Deutschland wichtiger, als es eigentlich für Coca-Cola ist. Also wenn wir es wirklich hier, aber wir leben von der Wirtschaft hier und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Lösung finden und dass wir einen frischen Anfang, gerade bei Themen Bürokratie haben. Ich finde, wenn das Thema Produktivität, wie wir steigern, wie wir das angehen, insgesamt für den Standort und auch für uns ist wichtig. Und ich finde, das Thema Ausbildung, Nachbildung, die richtigen Leute reinzubringen, das ist ein großes Thema, was wir auch besser machen können. Wir versuchen es selbst, indem wir diese Menschen ausbilden, jedes Jahr, wie gesagt, 250 Leute in Auszubildende. Und wir investieren sehr stark auch in Fähigkeiten von Mitarbeitern, die immer noch hier sind. Wir haben zum Beispiel The Way We Sell, also für unsere Verkäufer, The Way We Make für unsere Leute in Supply Chain, unser World-Class Key Account sind Fähigkeiten, wie wir das Geschäft gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln, wie wir Wirtschaft betreiben mit unseren Kunden. Ja, und deswegen ist es die Verantwortung, ist nicht die Verantwortung von eben jemand anderem, sondern auch jedes Unternehmen für sich, dass sie auch in ihre eigenen Leute investieren und diesen langfristigen Erfolg genießen können, indem wir ja immer Befähigte und Menschen haben, die mit dem richtigen Mindset ihre Arbeit angehen.
Wenn ich jetzt fragen würde, so zum Abschluss, welche Headline, nehmen wir es mal als Headline, welche Headline würdest du gerne im Jahr 2030 über Deutschland gerne lesen?
Ich würde gerne lesen, dass Deutschland die Kurve bekommen hatte in den letzten 5 Jahren. Also noch einen schwierigen ersten 5 Jahre in der Dekade, dass Deutschland wirklich die Kurve bekommen hatte und es dazu hinbekommen, dass wir deutlich mehr Investitionen geschaffen haben bis 2030. Das finde ich, und gerade Technologien, die eine Zukunft haben, also wirklich dann neue Technologien, Sachen, die uns wirklich nach vorne bringen, dass das bis 2030 stattfindet.
Was wäre die Headline für eure Organisation?
Ich würde sehr stark auf Kultur gehen, dass wir eine Kultur haben, die ein Growth Mindset, ein Wachstumsmindset jeden Tag lebt. Und weil ich glaube, du kannst heute nicht sagen, wo genau das Wachstum herkommt, aber wenn du diesen Mindset hast und das jeden Tag mitbringt und nicht nur gewisse Menschen, sondern alle Menschen, dann werden wir erfolgreich sein. Und das ist wirklich eine kulturelle Frage und das ist das Leadership-Frage, wie wir das jeden Tag leben und dann hinbekommen.
Kann man eigentlich einen guten Punkt drunter machen. Zu guter Letzt die Auflösung. Was war die Lüge?
Du hast tatsächlich recht gehabt. Aber ich muss dazu sagen, mein erster Job war tatsächlich in Deutschland, in Franken. Aber es war bei Lebkuchen Schmidt und nicht bei Coca-Cola. Da habe ich als Sommerjob gejobbt in 1993.
Was soll ich dazu sagen? Also besser kann das Jahr nicht anfangen. Ich habe, ich glaube, am Ende des letzten Jahres echt eine Pechsträhne, würde man sagen, gehabt, glaube ich, bei den Tipps. Aber dieses Jahr merke ich schon, das wird eine andere Nummer. John, ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Total spannend. Ich glaube, ich könnte tatsächlich noch eine Stunde mit dir weiterreden, weil es extrem viele Themen gibt. Und wir werden auch noch ein paar Sachen in die Shownotes mit reinstellen, die ich auch ganz spannend fand. Auch gerade die Themen, die ihr gemacht habt, auch mit der, was war das, die Coke irgendwie 3000, die von KI auch mit teilweise unterstützt worden ist. Also spannende Elemente, die tatsächlich zeigen, wie innovativ kann man auch nicht nur vorne, wenn es um Marketing und Sales etc. geht, sondern tatsächlich auch in der kompletten Organisation, auch gerade in eurem Schwerpunkt, wenn es um die Abfüllung auch der Produktionsstandorte geht, tatsächlich sein. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und sozusagen 2025 mit mir eröffnet hast.
Danke, Sven.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.